die Schwierigkeit bei diesem Begriff Gebäudetyp E, das muss man dazu mal sagen, das ist so ein bisschen, dass der Begriff eigentlich nicht, der ist ein bisschen schief, weil es suggeriert eben so einen bestimmten Typen, also irgendwie schon ein Gebäude, was halt irgendwie schlechten Schallschutz und keinen Keller und sonst was hat. Aber bei dieser ganzen Diskussion geht es darum, wie kann ich leichter von diesen anerkannten Regeln der Technik und gegebenenfalls auch von technischen Baubestimmungen, das ist vielleicht noch ein bisschen anderes Thema, aber wie kann ich davon abweichen leichter? Ohne, dass ich gleich immer davor Angst haben muss, dass mich jetzt jemand verklagt. Und zwar nicht in meinem Interesse als Architekt oder weil ich irgendwelche spinnerten künstlerischen Ideen durchdrücken will, sondern weil ich es im Interesse des Bauherrn tun will.
Herzlich willkommen zu Neues Bauen, dem Podcast über die Veränderung in der Architekturbranche. Das Team des Architekturbüros Büro Hauser spricht mit VordenkerInnen und PlanerInnen über Nachhaltigkeit, Kulturwandel und positive Zukunftsvisionen.
Bauen in Deutschland muss einfacher werden und mehr Experimente erlauben. Das funktioniert nur, wenn rechtssicher vom Baustandard abgewichen werden kann. Wie das gehen kann, besprechen wir mit unserem heutigen Gast Sebastian von Oppen von der Bundesarchitektenkammer, der dort unter anderem zuständig für Bautechnik ist. Herzlich willkommen, Sebastian.
Ja, vielen Dank für die Einladung.
Schön, dass du da bist. Wir starten mal praktischerweise mit einer ganz einfachen Frage. Wer bist du und was machst du?
Also es gibt bei der Bundesarchitektenkammer das Referat Architektur und Bautechnik. Mhm. Das leite ich dort. Das ist ein kleines Referat, aber ich leite das so. Und ich bin aber auch Architekt. Ich habe auch 10 Jahre in Büros gearbeitet hier in Berlin. Und ich war zunächst auch noch bei der Berliner Architektenkammer und jetzt seit 2,5 Jahren bei der Bundesarchitektenkammer. Und von Anfang an hat mich tatsächlich dieses Thema Gebäudetyp E begleitet, weil das kam genau 2022, als ich angefangen habe, war das plötzlich in aller Munde. Und es hat auch einen ziemlichen Transformationsprozess durchgemacht, der Begriff. Mhm.
Ja. Warum geht man denn von der Architektur, du hast erzählt, dass du Architekt bist, in einen Job bei der Architektenkammer?
Also es hatte diverse Vorteile.
Weniger Überstunden.
Es war sicher familienfreundlicher, tatsächlich auch besser bezahlt damals. Aber ich hatte auch wirklich Spaß daran, für die Kolleginnen und Kollegen zu arbeiten. Mhm. Und wir haben das Ziel der Architektenkammern sollte sein, die Rahmenbedingungen, unter denen Architektinnen und Architekten in Deutschland arbeiten, zu verbessern. Mhm. Und das versuchen wir. Nicht immer erfolgreich, weil es auch nicht so einfach ist.
Und weil es natürlich auch viele unterschiedliche Architektenkammern, Länderkammern gibt und die Politik.
An sich sind die Länderkammern unser Chef. Die BAK ist nicht der Dachverband, sondern die Länderkammern haben gemeinsam die BAK als gemeinsame Tochter gegründet, um Bundespolitik zu machen. Mhm. Gemeinsame Bundespolitik, und das machen wir. Und das ist das, was es eben auch interessant macht, dass man eben bis, ja, eigentlich doch auch in die höchsten Höhen der deutschen Politik zumindest ein bisschen mitwirken kann, ein bisschen schauen kann, was sich da eben im Baubereich machen lässt.
Das Referat Architektur und Bautechnik, was macht denn das Referat so ganz grob? Was kann man sich da vorstellen?
Also an sich ist ein wichtiger Themenbereich tatsächlich Normung. Mhm. Und das hat ja auch was mit dem Gebäudetyp E zu tun, oder mit diesem Begriff. Und es geht dann tatsächlich um das, also wir sind jetzt bei der BAK gar nicht so viele Architektinnen und Architekten. Also und da bin ich eben einer von denen, und da gibt es eben alles, was eben wirklich diese bautechnischen Themen betrifft. Oder wir befassen uns auch gerade mit dem Thema serielles Bauen, weil da erwartet sich die Bundesregierung irgendwie auch große Quantensprünge davon. Und das ist ein großes Thema. Aber eben, wie gesagt, ich wirke auch in Normungsgremien mit beim DIN. Da sind nicht viele Architekten. Wir haben da Mühe, immer Leute zu finden. Aber ich bin, glaube ich, der Einzige, der es hauptamtlich macht. Und am Ende schaffe ich auch nur ein Gremium, und zwar den Schallschutz. Aber gerade das ist immer beim Gebäudetyp E ein ganz interessantes Thema, weil das viel diskutiert und schnell immer so erwähnt wird. Auch wenn zum Teil auch ungerechtfertigterweise, aber das ist, wäre jetzt zu weit ins Detail gehen. Aber es ist zumindest ein Thema, es ist auch nicht ganz langweilig, wie man denken könnte, sondern es ist eben, da geht es wirklich hoch her, weil sich da wirklich gestritten wird um gerade im Moment. Mhm.
Gerade die Bundesregierung möchte ja eigentlich, nicht nur die Bundesregierung, wir alle wollen ja eigentlich gerne mehr sozialen Wohnungsbau haben. Und da ist natürlich der Schallschutz oder die hohen Anforderungen an den Schallschutz aktuell ja einer der Punkte, die zumindest regelmäßig kritisiert werden, dass man da ein bisschen was machen könnte.
Auf jeden Fall ein Zielkonflikt, ne? Also ganz ohne Schallschutz möchte man irgendwie auch nicht.
Nein.
Aber die Frage ist, wo ist das richtige Maß, ne? Das ist ja völlig klar, ne? Ja. Und da gibt es so ein paar Kräfte, die da in den letzten Jahren dann doch immer auch ein bisschen gepusht haben nochmal und auch bestimmte Anforderungen tatsächlich nach oben getrieben haben im Detail. Und da müssen wir gucken, dass wir da auch wieder, dass wir da so ein bisschen auch einen Stopp machen und auch mal auch wieder runterkommen. Auch die Frage ist ja auch, es gibt ja eben in der Norm zwei verschiedene Schallschutzstandards, einen Mindestschallschutz, einen erhöhten Schallschutz. Die Frage ist immer, was baut man dann? Und da sind wir ja auch schon mitten im Thema bei Gebäudetyp E, weil es nämlich genau so ein Beispiel ist, was ist bauaufsichtlich eingeführt und was ist anerkannte Regel der Technik. Der Mindestschallschutz ist bauaufsichtlich eingeführt. Der erhöhte Schallschutz, der regelmäßig erwartet wird mittlerweile und fast immer gebaut wird und es entsprechend auch natürlich auch ein bisschen teurer ist. Das ist aber nur anerkannte Regel der Technik und nicht bauaufsichtlich eingeführte Norm.
Für alle, die sich mit diesen ganzen Begriffen nicht so richtig auskennen, kannst du uns ganz kurz mal abholen, in welchem Spannungsfeld sich das ganze Thema Gebäudetyp E sich bewegt?
Ja, vielleicht kann man kurz mal einen Schritt zurück in die Historie gehen. Als wir damit angefangen haben, darüber zu reden, da gab es Architekten, die vorgeschlagen haben, wir machen jetzt einfach, man kann halt Gebäudetyp E vereinbaren und dann gelten halt diese anerkannten Regeln der Technik, anerkannten Regeln der Technik nicht. Und die technischen Baubestimmungen, die bauaufsichtlich verpflichtend eingeführt sind eigentlich, dass die auch nicht gelten sollen. Kann man einfach mal sagen, machen wir nicht. Aber der Kerntext der Bauordnung, also es gibt die Bauordnung und die nehmen dann, die werden also ausdefiniert in den, in den technischen Baubestimmungen. So. Das sollte schon gelten, aber also wir haben ziemlich schnell festgestellt, dass das eigentlich so nicht geht, weil man ohne Regeln bauen geht halt irgendwie nicht. Eine wichtige Aussage war aus, wir hatten den Vorsitzenden bei der Bauministerkonferenz, gibt es den Ausschuss für Wohnen und Städtebau, Wohnen und Bauen, so ähnlich. Und die sind eben unter anderem auch zuständig für die Musterbauordnung. Und der Herr Kleinhans hat uns dann damals ziemlich deutlich gesagt, es gibt auch böse Jungs da draußen. Und dafür machen wir die Regeln und deswegen können wir nicht einfach so sagen, wir schmeißen das jetzt alles über Bord. Und danach hat sich eigentlich die Diskussion auch nochmal wieder geschärft und dass wir eigentlich vor allem uns auf dieses Thema anerkannte Regeln der Technik fokussiert haben, weil das ist tatsächlich ein Problem. Das ist halt, anerkannte Regeln der Technik ist ein uralter Begriff, ist eigentlich auch ganz vernünftig, dass man nicht alles im Kleinen regelt, sondern das ist halt so, das sind halt so Dinge, die so diffus gelten. Aber es gibt kein Buch, wo ich reinschauen kann und gucken kann, aha, das sind die anerkannten Regeln der Technik. Also es gibt diesen nicht irgendwo zusammengefasst in einem Werk. Sondern was gemacht wird, ist, dass wenn es zum Schadensfall kommt, dann landet das vielleicht vor Gericht und der Richter bestellt einen Sachverständigen ein. Und der sagt dann, ja, dann wird der gegebenenfalls gefragt, ist das anerkannte Regel der Technik, was der Architekt da gemacht hat oder eben nicht? Und dann, wenn er dann zum Schluss kommt, dass das nicht ist, ist es natürlich schlecht für einen Architekten. Ja. Das Dumme ist nur, der Architekt weiß es vorher, kann es vorher gar nicht wissen, weil eben es steht
nirgendwo. Es steht nirgendwo, genau.
Ja. Und das ist so eine Schwierigkeit. Das hat den Vorteil, die anerkannten Regeln der Technik haben den Vorteil, dass ich relativ dünne Verträge, verbraucherfreundlich dünne Verträge machen kann, die man auch lesen kann, weil sie nur zwei Seiten dick sind. Da steht nämlich nur, die anerkannten Regeln der Technik sind einzuhalten.
Punkt.
Und das ist, könnte gut funktionieren, wenn es nicht aber dann doch dieses eigentlich gar nicht so doofe System nicht an einigen Stellen missbraucht werden würde. Und zwar, ich glaube, an zwei Enden. Und zwar ist es auf der einen Seite ist es eben, dass tatsächlich, und da können wir auch Beispiele benennen, dass die Industrie versucht, ihre Produkte über Normung zu platzieren. Das ist blöd. Das führt dazu, dass dann Dinge drinstehen, die man eigentlich, die es für den Verbraucher überhaupt keinen Vorteil haben, sondern die einfach überflüssig, sag ich mal, sind. Und das andere ist, dass natürlich auch, es gibt den sogenannten Mangel ohne Schaden. Das heißt, es wird geklagt gegen, weiß ich, gerade Käufer von Wohnungen klagen gegen Bauträger gerne. Weil sie da irgendwie wirklich ein Problem haben. Also klar, wenn jetzt ein Bauschaden, die Gefahr eines Bauschadens da ist, darf man natürlich klagen, logisch.
Aber ist ein anderer Punkt, genau.
Aber es geht darum, dass sie einfach nur den Preis drücken wollen. Und das passiert so häufig, dass eben alle höchst vorsichtig sind und eben versuchen, alles, was irgendwie so an Regeln da ist, auch wenn das vielleicht vor Gericht nachher gar nicht als anerkannte Regel der Technik durchgehen würde, trotzdem versuchen einzuhalten. Und das ist eben auch ganz wichtig, weil uns auch wohl oft in diesem ganzen Prozess vorgeworfen, auch von Seiten der Politik, ja, ihr wollt ja nur die Haftung der Architekten wegnehmen. Das ist aber gar nicht das Problem. Das ein Architekt, wenn er was falsch macht, dann muss der halt haften, das ist halt so. Aber das Problem ist, dass es immer wieder den Fall gibt, dass Auftraggebende den Architekten sagen, kannst du nicht irgendwie hier so ein bisschen abweichen, das wird dann billiger. Und dann muss der Architekt sagen, nee, mache ich nicht, weil dann verklagst du mich nachher und deswegen mache ich das nicht. Das beste Beispiel haben wir erstaunlicherweise bekommen vom Bundesjustizministerium. Wir hatten ein Gespräch mit dem Dr. Buschmann, dem mittlerweile damaligen Bundesjustizminister. Der fand das eigentlich ganz gut als FDP-Mensch. Die Regulierung fand er erstmal nicht schlecht. Klingt nicht schlecht. Aber gerade die Arbeitsebene hat dann gesagt, nee, das ist doch... Also sie haben gesagt, es ist nicht notwendig, diese Änderung, weil es geht doch auch jetzt schon alles. Im Prinzip stimmt das auch, aber eben auch nur leider nur im Prinzip. Sie haben uns dann selber ein Beispiel gegeben, ein Urteil eines Oberlandesgerichts Stuttgart oder des Oberlandesgerichts Stuttgart. Und da ging es darum, dass ein Auftraggeber, Bauträger, ich weiß nicht genau, hat seinen Architekten angewiesen, bau mir die Trennwände zwischen den Wohnungen bei diesem Projekt einschalig, weil das kostengünstiger ist. Und hat der Architekt ihn auch gesagt, ja, kann er machen, aber hat ihn darüber aufgeklärt, dass er dann eben nur diesen Mindestschallschutz, aber nicht den erhöhten Schallschutz nach DIN einhalten kann. Und dann wurde das gebaut so, war auch dann wahrscheinlich ein bisschen billiger, aber nachher haben sie trotzdem Käufer beklagt, weil sie ihre Nachbarn, Mindestschallschutz heißt nicht, dass man nichts hört, man hört seinen Nachbarn gegebenenfalls. Und das war dann eben der Fall, dann haben die den Auftraggeber verklagt und der hat dann erstmal direkt den Architekten verklagt. Und das Urteil war eben vom Oberlandesgericht, das heißt, es muss schon durch mehrere Instanzen gegangen sein. Der Architekt hat aber, ich vermute, dass der Klagende erwartet hat, dass der Architekt gar nicht so lange durchhält. Aber er hat eben so lange durchgehalten und das hat auch gewonnen. Und dann sagten die eben, ja, seht doch, der Architekt gewinnt doch, ist alles wunderbar. Aber das Problem ist eben, für den Architekt ist es trotzdem blöd.
Ja.
Weil der will gar nicht in so einen Prozess reingeraten. Also auch ein gewonnener Prozess. Also der Anwalt gewinnt natürlich, für den ist das toll, wenn er gewonnen hat. Aber für den Architekten, der will ja überhaupt nicht vor Gericht rumsitzen und irgendwie, der will seinen Job machen. Ne?
Zumal der Architekt... Architekten und Architektinnen ja sowieso eine starke Zielscheibe sind, weil sie natürlich durch ihre Haftpflicht so gut abgesichert sind, dass natürlich erstmal so gesamtschuldnerische Klagen erstmal direkt gegen den Architekten geschossen werden.
Genau. Und das in diesem Fall war es halt so, es war auch alles dokumentiert, dass er, der Architekt, ihnen darauf hingewiesen hat, aber im Nachhinein hätte man gedacht, hätte das mal lieber nicht gemacht, hätte er lieber sagen sollen, nee, ich baue zwei Schalig, sonst verklagst du mich nachher. Und er war halt so nett, das nicht zu tun und das hat sich auf die Füße gefallen. Ne?
Die Idee ist ja jetzt, dass man das Bauen einfacher wird und dass von diesem Standard oder von diesen beiden Standards, die wir gerade haben, von dem Baustandard abgewichen werden kann. Wo setzt denn der Gebäudetyp EDER an, dass wir einfacher oder experimenteller, wofür das eher steht, bauen können?
Also die Schwierigkeit bei diesem Begriff Gebäudetyp E, das muss man dazu immer sagen, ist so ein bisschen, dass der Begriff eigentlich nicht, der ist ein bisschen schief, weil es suggeriert eben so einen bestimmten Typen, also irgendwie schon ein Gebäude, was halt irgendwie schlechten Schallschutz und keinen Keller und sonst was hat. Aber eigentlich geht es vor allem darum, wie kann ich, bei dieser ganzen Diskussion geht es darum, wie kann ich leichter von diesen anerkannten Regeln der Technik und gegebenenfalls auch von technischen Baubestimmungen, das ist vielleicht noch ein bisschen anderes Thema, aber wie kann ich davon abweichen leichter? Ohne dass ich gleich immer davor Angst haben muss, dass mich jetzt jemand verklagt. Und zwar nicht in meinem Interesse als Architekt oder weil ich irgendwelche spinnerten künstlerischen Ideen durchdrücken will, sondern weil ich es im Interesse des Bauherrn tun will. Und der Fall, den ich gerade geschildert habe, zeigt ja, dass eben Bauherren natürlich auch kostengünstig bauen wollen. Und dann möchte man das ja auch dann, wenn die das gerne wollen, dann möchte man es ja auch tun. Also man ist ja praktisch ein Partner irgendwie. Und da setzt er an, dass man da eben mehr Rechtssicherheit hat und nicht immer Angst haben muss, dass man dann doch wieder vor Gericht landet.
Wo stehen wir jetzt da gerade aktuell bei dem Gebäudetyp E? Juristisch.
Es ist im Moment so ein bisschen natürlich in Stocken geraten, weil die Ampel so zerfallen ist. Aber also was es gibt, ist, also wir waren ja eben sehr froh, das Bundesjustizministerium hat sich ja dann nach unserem, hat sich ja überzeugen lassen, hat sich tatsächlich des Themas angenommen. Und hat einen Entwurf vorgelegt für ein sogenanntes Gebäudetyp-E-Gesetz. Da geht es im Prinzip darum, das möchte ich jetzt nicht im Detail, ein bisschen zu kompliziert, aber es wird eben eigentlich sollen zumindest nur sicherheitsrelevante Themen überhaupt anerkannte Regeln der Technik sein können und Ausstattungs- und Komfortmerkmale nicht mehr, so im Groben. Und das andere Thema ist, dass ich gerade gegenüber Bauherren, die, von denen ich davon ausgehe, also es gibt ja auch eine Definition des Verbrauchers im BGB und Bauherren, die eben nicht Verbraucher sind, also professionelle Bauherren im Idealfall. Das ist mir auch natürlich eine schwierige Geschichte, weil wer ist fachkundig, wer nicht, aber fachkundige Bauherren, dass ich da nicht diese immensen Aufklärungspflichten habe. Ein Verbraucherbauherrn muss ich natürlich aufklären, weil der kann keine Ahnung haben.
Der kann es nicht wissen.
Den muss ich aufklären. Und das ist natürlich oft so, dass Architekten davon Abstand nehmen, von einer Regel abzuweichen, weil sie einfach diesen Aufwand scheuen, diese Aufklärung rechtssicher zu leisten, weil das eben wirklich aufwendig ist. Das heißt nicht nur, dass ich irgendwie mal mich mit dem zusammen hinsetze und das erkläre, sondern ich muss Kostenberechnung, alternative Modelle, muss ich auch durchrechnen und so. Das ist aufwendig. Und diese Aufklärungspflichten sind eben stark reduziert, wenn ich mit einem, was es auch immer ist, fachkundigen Bauherrn es zu tun habe. Genau, und das ist so im Kern dieser Vorschlag. Der ist umstritten. Es gibt einige, die sagen, völliger Quatsch, ist gar nicht notwendig. Ich kann doch jetzt auch schon abweichen. Hatte ich ja schon erläutert, warum, welche Schwierigkeiten das mit sich bringen kann. Also aus Juristensicht ist das vollkommen richtig, aber aus Architektensicht eben nicht.
Und wenn es keiner macht, dann ist es ja einfach...
Genau, es gibt ja auch einen Grund, warum es eben warum Leute da eben so ängstlich sind. Es sind ja nicht nur Architekten, auch die Ausführenden, auch die Bauträger, gerade die sind halt, die sagen auch, wir machen lieber alles, also wir halten alles ein, was irgendwie geht, bevor wir uns irgendwie in Ärger einhandeln. Dazu haben wir keine Lust. Genau, und da ist eben Gebäudetyp E gesetzt. Das wird wahrscheinlich in dieser Legislaturperiode nicht mehr klappen, dass das durchgeht. Wir hoffen aber, dass auch eine zukünftige Bundesregierung sich damit wieder befassen wird. Möglicherweise gibt es dann auch, weil es gibt ein paar Schwächen in dem jetzigen Entwurf, die sich hoffentlich noch ausmerzen lassen. Vielleicht geht das dann mit einer zukünftigen Regierung. Mal schauen. Das andere ist, dass das Bundesbauministerium einen sogenannten Leitfaden und Prozessempfehlung Gebäudetyp E verfasst hat. Der basiert natürlich auf der jetzigen Rechtslage und da wird versucht, also da sind so ein paar auch Planungsbeispiele drin, was so Abweichungen sein könnten. Und es gibt eine ziemlich umfangreiche Sammlung an Gerichtsurteilen zu dem Thema, was ganz hilfreich ist. Und es gibt halt auch Vorschläge, wie man eben so eine Abweichung rechtssicher vereinbaren kann. So ein bisschen kommt man, wenn man das liest, zu dem Schluss, okay, so ganz einfach ist das mit dem Abweichen nicht, weil die Aufklärungspflichten sind eben hoch.
Ja.
Aber man hat zumindest mal man kann es zumindest mal irgendwo nachlesen.
Man hätte Möglichkeiten.
Wie ich es machen könnte, genau. Und das ist schon mal hilfreich. Und dann gibt es aber auch noch eine ganze Reihe von anderen Initiativen. Also es ist ja doch wirklich, und das hat uns eigentlich gefreut, dass aus dem ganzen Thema eine gesamtgesellschaftliche Diskussion geworden ist, weil es eben auch ins öffentlich-rechtliche Fernsehen geschafft hat irgendwie und auch ein bisschen diese reine Fachöffentlichkeit auch verlassen hat. Und da passiert jetzt überall sowas. Also was interessant ist, zum Beispiel eine Entwicklung in Schleswig-Holstein, das nennt sich Regelstandard E. Da waren wir jetzt gar nicht beteiligt, aber es ist eine ganz interessante Entwicklung. Die haben halt irgendwie jetzt gesagt, dass sie nur noch Fördergeld für sozialen Wohnungsbau rausgeben, wenn bestimmte Standards nicht überschritten werden. Also es ist verboten, die zu überschreiten. Also man darf nicht.
Den Spieß umgedreht,
Den Schallschutz darf man halt maximal, den Mindestschallschutz und nicht besser als GEG bauen und so weiter. Vor allem auch weniger Stellplätze. Das ist in so einem Flächenland wie Schleswig, in Berlin spielt es keine Rolle, weil hier gibt es diese Pflicht nicht. Aber im Flächenland gibt es die und Schleswig-Holstein und das ist natürlich ein Kostenfaktor, wenn ich wenn ich weniger Stellplätze bauen darf, weniger Tiefgarage. Tiefgarage sind sehr teuer. Und das ist jetzt nicht das, was wir so intendiert haben, aber es ist trotzdem eigentlich gar nicht so doof, weil ich finde es gerade in dieser Funktionsweise als Förderrichtlinie, dass man sagt, also ich kann ja trotzdem noch machen, was ich will. Ich kann so viele Tiefgaragenplätze bauen, wie ich will, aber halt und nicht,
wenn
ich.
Weniger Fördermittel,
klar. Genau, da gibt es halt keine Fördermittel, genau. In Schleswig-Holstein nicht.
Ja.
Jetzt wird auf Hamburg versucht, sowas Ähnliches zu machen. Das ist dann vielleicht eher einfach für Berlin interessant, weil die Bedingungen ein bisschen ähnlich sind. Mal schauen, das sind spannende Sachen. Und wir hatten doch parallel, das hat sich so ein bisschen ineinander verschränkt, diese ganze Diskussion Umbauordnung. Also wie man die Bauordnungen dahingehend verändern kann, dass sie umbaufreundlicher sind. Weil bislang ist es eine reine Neubauordnung, aber wobei es gibt eben in vielen Bundesländern mittlerweile schon Ansätze und da haben wir eben noch ein paar Vorschläge gemacht. Und die haben so ein ganz kleines bisschen davon hat sich auch in der Musterbauordnung tatsächlich jetzt niedergeschlagen. Zum Beispiel die Stellplatzpflicht bei Aufstockungen fällt weg. Das ist ganz interessant. Aber vor allem die bremische Bauordnung, und das ist immer gut, wenn es mal einer einfach mal gemacht hat, die sind da tatsächlich noch ein bisschen weitergegangen, dass sich da bei kleinen Erweiterungen von Gebäuden auch für die Ergänzten Neubauteile müssen nicht besser sein als der Bestand. Das ist tatsächlich interessant. Also schon, da bin ich mal gespannt, wie das so sich nachher in der Praxis so niederschlägt. Aber das ist tatsächlich eine Erleichterung, um Bestand zu erhalten, weil es scheitert oft daran. Also es gibt immer noch den Worst Case in einigen Bundesländern. Da muss ich, wenn ich ein Dachgeschoss aufbaue oder was aufstocke, da muss die gesamte Substanz unten drunter, die Bestandssubstanz, muss irgendwie auf Neubaustandard kommen. Und das ist natürlich ein totaler Killer für jedes Projekt. Das ist schon lange auch in einigen Bundesländern auch schon längst abgeschafft, aber es gibt eben noch Bundesländer, wo es so ist. Und das ist jetzt sozusagen nochmal einer drauf in Bremen. Da sind wir mal gespannt. Aber das sind so lauter viele kleine Entwicklungen, die jetzt so sich da gezeigt haben, die in Richtung der tatsächlichen Vereinfachung gehen.
Kamen die Sachen dann wie in Bremen eher so aus der Politik oder sind da auch dann die Landesarchitektenkammern dran beteiligt?
Naja, tatsächlich hatten wir eine Arbeitsgruppe bei der BAK, an dem alle Bundesländer auch beteiligt waren. Und offensichtlich haben die sich in Bremen das mal angeschaut, was wir da erarbeitet haben. Und auch die Bauministerkonferenz hat sich es angeschaut und das war aus meiner Sicht ein berufspolitischer Erfolg, dass wir da im Widerhall gefunden haben. Nicht, dass die jetzt alles umgesetzt hätten, das haben wir auch gar nicht erwartet, weil das ist nie so, aber immerhin, sie haben einiges gemacht. Und vielleicht findet das auch Nachahmer, was in Bremen gemacht wurde. Also Niedersachsen ist eigentlich auch in eine ganz ähnliche Richtung gegangen. Die haben ein paar Abstriche noch auf den letzten Metern dann gemacht, weil da gab es ein paar Vorbehalte, aber in Bremen ist man da weitergegangen.
Bauen ist ja ein totales Thema, was baurechtlich zumindest eben Ländersache ist. Das ist ja so für Planende eigentlich ein riesiges Problem, sich diese ganzen Wust an Regeln sich einzuarbeiten, einzudenken. Gab es auch mal Bestrebungen, dass man das mal ein bisschen anders organisiert?
Also Vereinheitlichung der Bauordnung?
Ja.
Oh, das gibt's schon gar. Die Diskussion ist so alt. Aber es ist immer so, dann wird einem auch regelmäßig bei irgendwelchen Treffen wird immer das wieder gefordert und ich zuck fast nur noch mit den Schultern, weil man irgendwie weiß, es ist eigentlich einfach zum Scheitern verurteilt, weil das ist Länderhoheiten, das werden die sich auch nicht wegnehmen lassen. Es gibt natürlich Bemühungen, die Bundesländer müssen von sich aus gucken, dass sie halt eben näher an der Bauordnung dranbleiben. Ja. Und wir haben natürlich auch in Bremen gesehen, manchmal ist diese Konkurrenz der Länder untereinander gar nicht so schlecht. Weil das hätte niemals Eingang in die Musterbauordnung gefunden, weil die ist immer nur der kleinste gemeinsame Nenner. Ja. Aber so ein Bundesland wie Bremen, kleines Bundesland natürlich, die haben auch bestimmte politische Konstellation, die dafür offen war und die haben das halt einfach umgesetzt. Und mal schauen, was andere daraus, ob sie das andere übernehmen oder nicht. Das werden wir sehen. Insofern, es hat auch Vorteile, dass es da ein bisschen eine gewisse Autonomie gibt, aber trotzdem, manche Dinge sind auch ein bisschen schräg. Also brennen tut es tatsächlich. Also das ist auch statistisch, also nachweisbar, dass es tatsächlich überall anders brennt. Das ist jetzt nicht nur so ein Spruch.
Dadurch, dass es jetzt nicht kommen wird, erstmal Bundesregierung, haben Sie gerade gesagt, dass es wird jetzt nicht mehr in dieser Legislaturperiode entschieden werden. Wenn man jetzt so dieses Thema gerne als Planer oder als Planerin gerne mal weiterdenken möchte mit einem Bauherrn, dann hat man aktuell eigentlich aber trotzdem dann erstmal, außer man einigt sich mit dem, aber halt eigentlich macht man so weiter wie bisher. Habe ich das richtig?
Naja, es ist ja schon richtig, dass man auch jetzt schon abweichen kann, wenn sich beide Seiten komplett einig sind und wenn auch da ein besseres Vertrauensverhältnis da besteht, als es in dem Fall, den ich beschrieben habe, vom UEG Stuttgart der Fall war.
Genau.
Aber man kann immer schon einen Gebäudetyp E machen. Ja. Deswegen ist dieser Begriff ist so ein bisschen, es gibt den Gebäudetyp E rechtlich eigentlich nach wie vor nicht. Es gibt vielleicht irgendwann mal dieses Gesetz aus einem zukünftigen Justizministerium, wie auch immer, aber ich kann jetzt schon einige Abweichungen machen. Und hängt sehr von der Konstellation ab. Also sobald ich zum Beispiel Genossenschaften habe und wo ich derjenige, der das Gebäude in Auftrag gibt, das Gebäude nachher auch nutzt und ich mit dem reden kann, dann geht ganz viel auch jetzt schon. Mhm. Die Schwierigkeit ist oft diese Anonymität. Man wird ja viel im Bauträgergeschäft so gebaut. Und das heißt halt, dass da sind nachher irgendwelche Käufer, die kenne ich eigentlich vorher gar nicht, mit denen kann ich gar nicht reden, weil die sind noch gar nicht da. Und dann ist man sehr viel vorsichtiger und ängstlicher, während man eigentlich, wenn man eigentlich einen guten Draht hat zu seinem Bauherrn, zu seiner Bauherrin, dann geht auch jetzt schon einiges, natürlich.
Das Thema Schallschutz, das war jetzt ja schon regelmäßiger, das merke ich so, wenn ich mich so mit Leuten in der Baubranche unterhalte, dass das Thema Schallschutz gerade beim sozialen Wohnungsbau einfach ein riesiges Thema ist. Also wie wenig Schallschutz im Prinzip kann ich denn Menschen, die in sozialen Wohnungsbau wohnen, zumuten. Ne? Also ich glaube, viele würden tendenziell sagen, ja, da gehen wir mal ein bisschen von unseren allgemein anerkannten Regeln der Technik ein bisschen weichen wir da ab nach unten, aber dann ist ganz schnell die Diskussion, ja, wie viel wollen wir denn trotzdem Schallschutz da reinbauen? Also es ist ja schon auch vielleicht auch so eine Art gesellschaftliches Aushandeln, ne? Also auf welchem Qualitätslevel führen wir jetzt bestimmte Arten, eben den zum Beispiel den sozialen Wohnungsbau nachher auch aus?
Ja, es gibt ja den Mindestschallschutz nach Bauordnung.
Den gibt es auf jeden Fall.
Wenn man sich auf den einigen kann, ist man ja schon gar nicht so schlecht.
Ja.
Also, weil der ist im europäischen Vergleich auch schon ganz schön hoch.
Mhm.
Der ist, also man, natürlich die Frage ist, muss man da drunter gehen? Weiß ich nicht.
Das wäre nochmal eine andere Frage,
klar. Aber der, dieser Schallschutz, dieses Schallschutzniveau ist ja entstanden, weil man geguckt hat, was wird so üblicherweise gebaut und was kann diese Konstruktion.
Ja.
Und dann ist das halt sozusagen das Schallschutzniveau, was wir erreichen wollen. Und wichtig ist da ja mal, eine Zielgröße ist da, die ist nicht ganz unwesentlich, ist, dass ich zumindest nicht verstehen kann, was mein Nachbar redet, wenn er sich mit seiner Frau streitet oder was auch immer. Deswegen, wenn man dahin käme, wichtig ist natürlich dabei immer, dass der Verbraucher natürlich einerseits hat er das Bedürfnis nach Intimität und Schallschutz, völlig klar. Ist auch ein total nachvollziehbar, für jeden nachvollziehbares Bedürfnis.
Ja.
Aber der Verbraucher hätte, glaube ich, auch gerne einen günstigen Mietpreis.
Voll.
Und ganz schwierig ist natürlich, und das wäre eine Katastrophe, wenn und das, ich höre es auch schon von einigen Stellen, dass es sozusagen missbraucht wird und Investoren den irgendwie Schrottbau, also schlechten Schallschutz bauen und dann aber trotzdem
die hohen Preise nehmen.
Das geht halt nicht. Ne? Das,
ja,
da, also das
den
ist,
Gewinn abschöpfen. Ja.
Ich meine, ich glaube, der Markt wird es regeln ein Stück weit. Also wenn man erstmal günstiger bauen kann, dann wird sich das irgendwann auch auf die Preise niederschlagen. Deswegen bin ich da jetzt gar nicht so ängstlich, ehrlich gesagt. Aber das sollte natürlich nicht sein, dass ich irgendwie minderwertig baue und nachher hat der Verbraucher nichts davon. Weil wenn, das ist ja nun dieses jetzige Gebäudetyp E-Gesetz, dieser jetzt vorliegende Entwurf, der ist etwas aufgeweicht worden, auch durch den Verbraucherschutz, weil die da eben Sorge haben. Und genau diese Sorge. Mhm. Und da ist noch die Frage, wie man das denen nehmen kann. Das ist tatsächlich eine Diskussion, die wir da auch in Zukunft noch weiterführen
Wobei müssen. Man jetzt ketzerisch natürlich fragen könnte, du hast gesagt, dass der Markt das irgendwann regeln, oder dass deine Hoffnung ist, dass der Markt das regelt, ne, dass sozusagen da Investoren nicht das Delta abschöpfen zwischen dem niedrigeren Standard und nachher dieselben Miet- oder Verkaufspreise haben. Und dass, wenn natürlich viel gebaut wird, dann das sich irgendwann vielleicht löst, weil einfach der Markt es dann regelt. Aber wir bauen ja gerade gar nicht so viel. Denkst du, dass die Hoffnung vielleicht auch unbegründet sein oder, ne?
Dass es nicht eintreten könnte.
Dass sie nicht eintreten könnte,
die Gefahr ist natürlich da. Da muss man schon irgendwie drüber reden, wie man das macht. Wobei ich auch gesagt, also wer zum Beispiel davon wirklich betroffen sein könnte, sind Wohnungsbaugesellschaften. Hier gerade die landeseigenen Wohnungsbaugesellschaften in Berlin zum Beispiel. Und die sagen schon, die haben ja Zielvorgaben, welche Mieten sie nachher nehmen dürfen.
Ja.
Und sie sagen, sie schaffen es einfach nicht, weil es einfach zu teuer ist. Sie kriegen zu diesem Preis das Gebäude nicht gebaut. Das ist diese Miete sich recht. Also irgendwie auch selbst mit Zuschüssen vom Senat. Ich meine, man kann ja nicht endlos einfach nur zuschießen staatlicherseits. Das ist ja irgendwann muss es ja auch ein Ende haben. Und man würde die schon entlasten, wenn man da Standards absenkt.
Auf jeden Fall.
Ich meine, ein großer Preistreiber sind Grundstückspreise. Das betrifft aber jetzt diese landeseigenen Wohnungsbaugesellschaften nicht so sehr, weil die Grundstücke sind in der Regel da. Deswegen machen die sich schon Hoffnung, dass man an dieser Standardschraube eben drehen kann. Weil die dann manchmal da echt, die stehen vor einem Dilemma. Die können diese Anforderungen, die an sie gestellt werden, irgendwie, was sind das gerade, 7,50 Euro Zielmiete oder so, das kriegen die nicht hin.
Nee.
Und das können die auch gar nicht hinkriegen. Und da muss man eben tatsächlich ein bisschen drehen an der Standardschraube.
Was wären für die der größte Hebel, den die Wohnungsbaugesellschaften gerne hätten, um ihre Baukosten zu senken?
Es ist ja immer, der Schallschutz alleine wird es nicht reißen. Ne? Das ist überhaupt nicht
richtig.
Eigentlich ist es ein kleiner Betrag, aber es geht ja um die Summe der Anforderungen, die man hat. Und wenn man überall so ein bisschen, da würde man eben schon runterkommen. Also in Schleswig-Holstein, wie gesagt, da liegt es natürlich vor allem an dieser wegfallenden Tiefgarage. Aber die gehen von Einsparungen von bis zu 25% aus mit ihrem Regelstandard.
Oh, okay.
Weil man eben, klar, der Keller ist halt wahnsinnig teuer und wenn man den halt nicht so bauen muss, dann ist das halt eben schon mal ein großer, das ist halt ein Bringer. Ne?
Ja.
Also die bauen dann einfach gar keinen Keller und dann ist natürlich schon billiger. Das ist in so einem kompakten Stadt wie Berlin ein bisschen schwierig, weil irgendwie muss man die Fläche ja auch ausnutzen. Also es ist ein bisschen andere Rahmenbedingungen.
Ja.
Aber zumindest, das ist so, was da so ein Gespräch ist. Und der Justizminister Marco Buschmann, der sprach ja auch von Einsparung von, also deutschlandweit von bis zu 8 Milliarden Euro und Preissenkung von 10% im Bausektor. Ich weiß nicht, wo die Zahl her hat, aber es ist zumindest, ich würde mich ehrlich gesagt nicht dazu hinreißen lassen, konkrete Prozentzahlen zu sagen, wie viel man da einsparen kann, weil es ja im Prinzip um eine sehr projektindividuelle Abweichung von Standards geht.
Ja.
Weil eigentlich soll man ja auch niemandem mehr verbieten, einen höheren Schallschutz zu bauen, wenn mir das halt wichtig ist. Aber dann gebe ich halt das Geld dafür aus und entscheide ich mich dafür.
Ja, aber dann ist ja eine eigene Entscheidung, das zu tun.
Genau. Aber das muss eben nicht sein, weil man es halt muss, sondern weil man eben wirklich das auch will.
Mhm. Aber es ist ja schon, ich denke manchmal, das ist ja irgendwie, die großen Themen liegen ja so ein bisschen da und das Thema Wohnen hat ja so viel zu tun, dass zum einen wir zu wenig gebaut haben in den letzten Jahren, zum anderen gibt es natürlich sehr viel Wohnraum, der in ländlichen Regionen da ist, leer steht, ne? Da wohnt ja keiner und das ist ja schon so ein riesengroßes Thema und eigentlich alle Bundesregierungen der letzten Jahre haben gesagt, ja, wir bauen jetzt dieses Jahr 400.000 neue Wohnungen und dann sind es jetzt dieses Jahr, keine Ahnung, 100 oder 150.
Ich glaube, es waren sogar unter 200.000, ich weiß nicht
genau.
Also es ist zumindest nicht erreicht worden, das Ziel.
Nicht erreicht worden und das ist ja eins der größten Themen, auch so diese Unzufriedenheit, wenn man fragt, was sind denn die Sachen, die die Bevölkerung am meisten, wo die am meisten Sorgen haben, ist so die obersten Plätze, die teilen sich ein bisschen Krieg jetzt ins, vor der Wahl waren es ganz viele Flüchtlinge, also dieses Flüchtlingsthema, aber Wohnen, also hohe Mietkosten, ja ganz, ganz oben immer eigentlich. Oder
also zumindest von den innerdeutschen Themen ist es garantiert, ist Wohnen sicher ganz weit oben und das ist halt auch wirklich, ist ja wahnsinniger sozialer Sprengstoff, der da drin steckt.
Total und ich meine, dass wir da was machen müssen, das ist ja allen klar. Ich frage mich, ob das, was jetzt in diesem Gebäudetyp eh so drinsteckt, ob das so ausreicht, ne? Weil,
nein.
Wenn man überlegt sich irgendwie, da gehen dann die Baukosten 10% runter, das ist so ein bisschen, ja, dann.
Ja, erstmal bin ich mir nicht sicher, ob man das so pauschal sagen kann. Und zweitens ist es natürlich auch nur, also wir müssen um die Baukosten, es gibt nicht den einen Hammer, mit dem man irgendwie alle Probleme abräumt, den gibt's nicht, sondern man muss an ganz vielen Schrauben drehen. Und diese Standardschraube ist natürlich nur eine Schraube von vielen, aber mit der haben wir uns nun gerade mal befasst. Ja. Das ist vor allem das Thema, was wir als Architektinnen und Architekten auch beeinflussen können. Weil die ganz großen Dinger wie Zinssteigerung, Zinsen, Kreditzinsen und Grundstückspreise vor allem, das sind ja Dinge, die können wir ja gar nicht beeinflussen. Das sind
Materialpreise im Prinzip ja auch nicht nur, indem man halt eine andere Auswahl trifft.
Ja, Materialpreise, das sind alles aber extern indizierte Faktoren, die wir als Architektenschaft nicht beeinflussen können. Ja. Deswegen reden wir über die Dinge, die wir beeinflussen können. Das sind eben die Baustandards.
Wenn das Thema jetzt so ein bisschen gerade ruht, beziehungsweise da sind nicht so viel passiert, aber dass du als Bundesarchitekt, arbeitet ihr da weiter dran, auch wenn es so auf politischer Seite gerade ein bisschen hängt? Oder
auf jeden Fall, weil wir bereiten natürlich auch schon uns auf eine zukünftige Bundesregierung vor und wir haben auch schon im Vorfeld, ich bin zweimal bei der CDU-CSU-Fraktion beim Bauausschuss gewesen. Ich möchte jetzt kein Prognostiker sein, aber könnte ja sein, dass die nächste Bundesregierung stellen. Und da haben wir denen das auch gezeigt, was wir uns da vorstellen. Und sind auch, das war auch eine sehr konstruktive und gute Diskussion, die wir da hatten. Also die sind total interessiert an dem Thema. Möglicherweise werden sie es ein bisschen anders umsetzen, dieses Gebäudetyp E. Also ich hoffe, dass sie das Gebäudetyp E-Gesetz in irgendeiner Weise wieder aufgreifen, diesen Gedanken, der da drin steckt. Also es gibt ja auch viele, denen der jetzige Entwurf noch überhaupt nicht weit genug geht, weil er eben etwas verwässert wurde durch verschiedene partielle Interessen. Und vielleicht gehen sie sogar noch weiter, das werden wir sehen. Also ich glaube nicht, dass sie das komplett ignorieren werden, weil da ist schon einiges erarbeitet worden und wir haben ja auch nicht nur jetzt, es sind ja nicht nur wir, die Architektenschaft, die das jetzt fordert, sondern es sind ja auch Bauindustrie, Baugewerbe, Bauträger, Wohnungswirtschaft, die wollen da ja auch irgendwie an dieser Schraube drehen und deswegen da wird auch eine zukünftige Bundesregierung damit irgendwie umgehen müssen.
Ja. Von den Sachen, die manche nicht weit genug gehen, was sind die Themen, die viele gerne mehr hätten?
Ja, es gibt einen Vorschlag von einem ehemaligen Bundesrichter, Professor Deupatz. Und den hat er schon lange, bevor es das Gebäudetyp E-Gesetz gab, auch schon veröffentlicht. Und da geht es eben darum, dass er eigentlich diesen Begriff der anerkannten Regeln der Technik er will eigentlich gar nicht mehr, dass Richter darauf Bezug nehmen oder den verwenden, weil tatsächlich ist es auch wirklich eine falsche Anwendung von Normen. Normen sind technische Empfehlungen, die sollen mir eine Hilfestellung geben, aber es ist kein Strafrechtsparagraf. Es ist nicht, was ich mit dem mir einer einen überbraten kann mit so einer Norm, sondern die ist da, dafür ist die gar nicht gedacht. Es wird aber so gehandhabt.
Ja.
Und das ist das Problem, dass es die Rechtsprechung damit eben so umgeht, wie sie damit umgeht, weil sie eben, es gibt halt den im bürgerlichen Gesetzbuch einen Paragraph 633, der definiert, was ist ein Mangel. Und da steht, ein Mangel ist, wenn es irgendwie anders ist als vereinbart. Und wenn nichts vereinbart ist, wenn es anders ist, als man es üblicherweise bei Werken gleicher Art erwarten kann. Und diese üblicherweise füllen die halt dann, weil sie nicht wissen, was üblich ist, fragen sie halt einen Sachverständigen und der füllt das dann mit diesen sogenannten anerkannten Regeln der Technik. Und der Vorschlag ist eigentlich, dass man eine Formulierung findet, die vermeidet, dass dieser Begriff der anerkannten Regeln der Technik überhaupt irgendwie eine Rolle spielt, sondern dass ich, natürlich gilt das, was in der Bauordnung drin steht, aber das hat ja auch den großen Vorteil, das kann ich auch nachlesen, was ich da einhalten muss als Planer oder als Planerin, das ist nicht das Problem. Und alles, was darüber hinausgeht, muss man vereinbaren. Aber dann zieht natürlich nach sich, dass die Vertragswerke etwas dicker werden. Ja, ne? Und das ist natürlich klar, irgendein Tod muss man sterben. Ne? Das ist halt eben nicht so einfach. Aber ich finde, der Charme dieses Vorschlags ist, dass der eben einfach total klar ist. Mal schauen, vielleicht geht es auch in die Richtung in einer nächsten Legislaturperiode.
Du hast ja gesagt, dass dieser Begriff eigentlich ein bisschen irreführend ist. Ne? Wenn man jetzt googelt, dann steht da, das heißt irgendwie ewig einfach oder ewig experimentell. Glaubst du, dass dieser experimentelle Spielraum, der sich da so ein bisschen andeutet in diesem Gebäudetyp E, dass es ein riesiges Thema ist, wo Leute wirklich drauf Lust haben, mal was ganz anderes zu machen? Oder geht es bei diesem Experimentieren eher darum, so ein bisschen von den eingetretenen Pfaden abzuweichen?
Ja, darum geht es schon. Also ich hatte ja gerade diesen Paragraph 633 im bürgerlichen Gesetzbuch zitiert und da steht eben drin üblicherweise und dieser Begriff üblicherweise ist natürlich per se innovationsfeindlich.
Ne? Ja.
Und deswegen, wenn ich irgendwas mal anders machen will, dann ist es eben nicht so, wie es üblicherweise gemacht wird. Ja. Und deswegen ist es natürlich, da steckt diese Innovationsfeindlichkeit oder Experimentierfeindlichkeit. Also der Begriff Experimentier ist immer so in der Politik ein bisschen gefährlich, weil das klingt immer so nach, oh Gott, da probiert einer was aus. Irgendwelche Freaks so, ne? Also deswegen, macht sich immer besser, wenn man von Innovation spricht. Aber trotzdem auch darum geht's. Natürlich geht's auch darum, dass man eben leichter mal was Neues ausprobieren kann, wenn man nicht in diesem üblicherweise gefangen ist. Und ich kann eben gerade bei Verbrauchern, selbst wenn ich was anderes vereinbare, da kann mir trotzdem dieses üblicherweise auf die Füße fallen, weil da gibt es nämlich so eine AGB-Regelung. Ich darf nicht einfach in irgendwelche Verbraucherverträge irgendwas reinschreiben, also irgendwelche unerwarteten Formulierungen reinschreiben. Das ist nicht zulässig. Die kann mir dann auch wieder in die Ohren geschlagen werden. Das heißt, ich bin schon in diesem üblicherweise schon gefangen ein bisschen.
Es gibt ja häufig dieses Vorurteil, dass wir in Deutschland zu teuer bauen, ist mal das eine, aber dass wir auch qualitativ zu hochwertig bauen. Wenn man sich jetzt andere Länder anguckt, ne, also irgendwie in Skandinavien irgendwie, da sind die Wände ein bisschen dünner und die Toilette ist irgendwie viel, viel kompakter. Also so das eine Thema. Auf der anderen Seite gucken alle Deutschen oder viele Deutsche immer so mit großen Augen in die Schweiz und auf die schöne Bauqualität, die dort haben. Wo würdest du uns denn da einschätzen, so unseren deutschen Baustandard?
Der gilt schon als hoch. Wobei, es ist völlig unstrittig, dass in den Niederlanden zum Beispiel deutlich billiger gebaut wird.
Ja.
Ich hatte aber mal ein schönes Erlebnis bei einer Architekturexkursion in den Niederlanden in Amsterdam, im ehemaligen Hafengebiet, oder Rotterdam, ehemaligen Hafengebiet. Traf da so einen Bewohner aus einem der neuen Häuser und sagte, Mensch, so schön, was hier in Holland gebaut wird, tolle Sachen und so experimentell und so, schon ewig her. Und dann sagte der damals, ja, aber hier höre ich meinen Nachbarn, in Deutschland höre ich meinen Nachbarn nicht. Also ein Holländer, der eben sagt, in Deutschland würde ja viel besser gebaut werden. Das ist die andere Seite der Medaille. Ne? Also klar, aber man muss eben irgendwo den Mittelweg finden. Das ist halt eben sehr schwierig. Aber es ist auf jeden Fall so, dass wir da eher hoch... Die Schweizer haben noch mal ein bisschen... Ich würde mal sagen, dass sie eine praxisgerechtere Baunormung haben als wir. Und das hat durchaus Vorteile, weil eben es gibt den Schweizer Ingenieur- und Architektenverein und das sind diejenigen, die die Baunormen machen. Das wäre für uns eigentlich ein tolles Modell. Aber leider ist es nicht so.
Aha.
Sondern da gibt es noch ganz andere Player, die da mit dran sitzen. Und da geht in der Schweiz tatsächlich mehr und sie bauen trotzdem ja nicht schlecht. Also die Schweiz ist da immer schon so ein bisschen, gilt dann immer so als Paradies. Wenn man einen Schweizer fragen würde, kommt man dann aber auch ziemlich schnell zu irgendwelchen Problemen, die auch haben. Ne? Also so ganz so einfach ist es wahrscheinlich auch nicht. Aber
und teuer ist natürlich auch.
Und genau, ich glaube, niedrigpreisig bauen die sowieso nicht, weil das Geld einfach da ist. Die sind einfach reicher als wir. Muss man mal ganz nüchtern sagen. Ja. Ne? Und können deswegen vielleicht auch nochmal anders bauen.
Gab es denn mal Bestrebungen, das gesamte Regelwerk eher so wie in den Niederlanden zum Beispiel zu gestalten, dass wir sagen, wir gehen da wirklich von unseren Mindestbauthematiken einfach runter und streichen da raus und sowas alles?
Also dieser Vergleich mit den Niederlanden, die gibt es wahrscheinlich auch schon seit 50 Jahren irgendwie. Ist ja wirklich alles kein neues Thema eigentlich. Aber ich wüsste jetzt nicht, ob man es wirklich mal tatsächlich gemacht hat. Also schon die Baukostensenkungskommission 1994 hat ja auch schon reingeschrieben, Normen abspecken, Standards vereinfachen. Ja. Das ist das Gegenteil, ist passiert die ganze Zeit. Ne? Also es ist, irgendwie hat es immer nicht geklappt. Weil man am Ende bei jedem Standard auch irgendwie denkt, naja, eigentlich das ist ja meistens nie irgendwie nur so aus Spaß, sondern es hat immer einen Grund. Also natürlich ist Schallschutz wichtig. Also im Zivilrecht sind Klagen zwischen Wohneigentümergemeinschaft sind der häufigste Fall und da ist sicher Schallschutz ein ganz häufiges Thema. Naja. Also es ist tatsächlich nicht so einfach. Aber und im Großen und Ganzen sind ja Normen auch ganz hilfreich. Ich möchte mir als Architekt ja gar nicht ausdenken müssen, ob ich nun eine Decke, also wie dick ich einen Estrich zum Beispiel bauen muss, sondern habe ich da irgendwie eine Norm und dann mache ich das halt so, wie es da steht und dann vereinfacht das ja auch das Bauen an manchen Stellen.
Ja, wenn alles durchnormiert ist.
Ja, beziehungsweise es wird eben viel geklagt über zu viele Normen. Ich glaube, das ist nicht das Problem. Wir haben eher, die Frage ist, was in den Normen drinsteht. Ob das praxisgerecht ist oder nicht. Weil zu viele Normen, es gibt zum Beispiel, wir wollen ja auch mehr mit Lehm und mit Stroh und alternativen Materialien bauen. Und ich kann die, gerade die öffentliche Hand, kann die nicht verwenden, wenn sie nicht eine vernünftige Normung hat zu diesen Materialien. Und da muss es auch mehr Normen geben. Das ist leider so. Das wird immer so ein bisschen in der öffentlichen Diskussion leicht immer so vereinfacht. Ja, wie Baunormen zusammenstreichen. Aber das ist, die Zahl der Normen ist nicht das Problem, was wir haben. Es ist die Art, wie sie vor Gericht angewendet werden. Die uns Probleme macht.
Das ist in Deutschland, das gilt ja für alle Sachen, dass wir zu viele Normen, zu viele Regeln haben. Ne? Also es geht ja nicht nur im Bauen, sondern grundsätzlich ist ja ein Vorurteil oder eine berechtigte Kritik, was man alles so machen muss.
Ja, ich glaube, dass es eben ein wichtiger Punkt ist, weshalb das ist auch ein Grund, warum diese ganze Gebäudetyp E-Diskussion so durch die Decke gegangen ist. Vor 2022, als es noch in der Nullzinsphase, die wir jetzt schon lange hatten, hat das einfach auch keinen Menschen interessiert. Da war alles finanzierbar. Und wenn die Sachen mehr gekostet haben, null Zinsen, dann ist das irgendwie alles kein Problem. Dann baut man das halt so. Und dann wurde halt auch wahrscheinlich zum Teil auch, eben was gerade zu Schallschutz angeht, sicher auch eine hohe Qualität gebaut. Das ist jetzt nicht nur schlecht, aber es hat einfach keinen interessiert, dass das dass es zu teuer war. Und seit 2022, und das war ja genau der Moment, wo wir eben angefangen haben mit diesem Gebäudetyp E-Thema, und das traf sich dann irgendwie so ganz vorteilhaft, würde ich mal sagen. Und da plötzlich merkten, wir bauen jetzt plötzlich gar nicht mehr. Und da sind nämlich, also es gab durchaus auch Player, die auch Interesse an einer komplizierten Normung haben. Also ich habe so ein bisschen an einigen Stellen den Verdacht bei einigen Bauproduktherstellern, dass sie gerne die Norm so gestalten, dass es für ihr Produkt halt vorteilhaft ist. Und mittlerweile sind die da aber auch am Umdenken, weil sie merken, bevor wir jetzt gar kein Produkt mehr verkaufen, dann müssen wir doch lieber die Normen vielleicht doch wieder ein bisschen runterschrauben irgendwie. Und da hat sich ein Mentalitätswandel auch gerade so, der ist spürbar. Und das ist auch hilfreich. Das ist, glaube ich, der größte Impact, den diese ganze Gebäudetyp-E-Diskussion überhaupt hat, dass einfach an allen Stellen darüber nachgedacht wird, wir müssen es doch wieder einfacher machen. Deswegen ist es einfach im Moment ein gutes Zeitfenster, um über Vereinfachung zu reden. Die Diskussion ist uralt, aber sie hat eben eine neue Brisanz bekommen, als dann plötzlich mit einem Mal der Wohnungsbau komplett eingebrochen ist.
Ja. Und die Preise so dermaßen
schnell sind. Und das hatte natürlich viele andere
diverse Gründe. Diverse Sachen,
ja. Es war natürlich nicht nur Baustandards, Materialpreise, Ukraine-Krieg.
Ja. Holz auch mit Amerika, diesem.
Es gab etliche Gründe. Dann ist irgendwie so ein Frachter stecken geblieben im Suezkanal.
Ja,
gab es auch noch solche Dinge, genau. Aha. Das hat alles Auswirkungen gehabt auf Baupreise, klar.
Aha. Wenn du dir jetzt eine Sache wünschen dürftest, so für dieses Thema, für dein Thema, für euer Thema, was wären das so? Wenn du mal 10 Jahre in die Zukunft denkst, was wäre dann cool, wenn es passiert wäre?
Wenn es passiert wäre? Ich glaube, ich glaube, viele Themen ließen sich ja, also wir bräuchten ja eigentlich auch diese ganzen Standards gar nicht, wenn alle einfach fair miteinander umgehen und sich gegenseitig zuhören, könnte man eigentlich schon jetzt ja auch die meisten Probleme einfach ausräumen. Mhm. Es ist ja auch nicht so, dass es nie passiert. Es gibt ja Projekte, wo auch gemacht wird. Ja. Und da funktioniert es auch. Aber es ist eben nur in bestimmten Konstellationen, die eben nicht die Breite des Baugeschehens abbilden. Mhm. Und wenn das Schule machen würde, solche Dinge mehr passieren würden, das wäre schön. Mhm. Aber das ist eben eher ein Mentalitätswandel, der sich da, also man kann das jetzt nicht per Gesetz verordnen, sondern das ist ein Mentalitätswandel, der da schon lange überfällig ist.
Aber der wäre grundsätzlich mal, würde der uns ganz gut tun.
Der würde uns gut tun und der findet ja punktuell auch statt. Insofern ist es ja nicht so, dass es das alles nicht gibt.
Ja.
Aber eben nicht genug. Ja. So ist es in der Breite, wirkt das halt nicht. Und wäre natürlich auch gut, wenn keine Kriege geführt werden. Dann könnte man viel besser weltweiten Handel führen und könnte plötzlich auch billigere Preise realisieren.
Ja.
Leider ist die Realität auch nicht
die
so.
Die Menschen hätten weniger Angst. Ja.
Genau.
Ja, sehr, sehr spannendes Thema. Hast du noch irgendwas im Kopf zu deinem Thema Gebäudetyp E?
Ich glaube, jetzt habe ich die wichtigsten Sachen alle gesagt.
Sehr schön. Dann, Sebastian, vielen Dank, dass du im Podcast warst zu dem sehr spannenden Thema. Wo kann man denn, wenn man mehr Interesse daran hat, Informationen finden über dich oder über den Gebäudetyp E?
Ja, es gibt diverse Artikel im Deutschen Architektenblatt dazu, da haben wir auch, wo man vielleicht da auch weiterkommt. Man kann mich auch gerne einfach anrufen bei der Bundesarchitektenkammer. Ist auch kein Problem, machen auch manche Menschen.
bak.de.
bak.de, da findet man auch meine Telefonnummer.
Super.
Und auch auf unserer Webseite gibt es, glaube ich, auch etliche Statements. Also einfach gerne
mal googeln oder nachfragen.
Ja, genau.
Super. Sebastian, schön, dass du da warst. Vielen Dank.
Ja, vielen Dank für die Einladung.